Ich bin vor ein paar Wochen mit ein paar Freunden Wohnungen anschauen gegangen. Und da sind wir von dem Makler rumgeführt worden, der uns 3 oder 4 Wohnungen am Stück gezeigt hat. Und was mich an diesem Mann maßlos irritiert hat, war, dass er bei jeder Wohnungsvorführung, immer wenn die eine kritische Frage gestellt haben, seine Antwort mit dem Satz eingeleitet hat: Also, um ganz ehrlich zu sein. Das mag sein, dass es einfach nur eine blöde Angewohnheit ist. Manche Leute machen das ja, die sagen: Ich sag's dir ganz ehrlich. Und dann denkst du: Danke, dass du es jetzt auch noch ausdrücklich dazu sagst. Was hast du bisher gesagt eigentlich, wenn du das jetzt extra erklären musst, dass das jetzt ehrlich ist? Also vielleicht ist es ja auch eine Berufskrankheit von Maklern, dass man da eher in der Versuchung steht, nicht ganz bei der Wahrheit zu bleiben. Ist das berufsspezifisch? Keine Ahnung. Reader's Digest hat ganz aktuell eine Umfrage unter über 1000 Bundesbürgern in Auftrag gegeben und festgestellt, Ehrlichkeit ist der wichtigste Wert in Deutschland. 74% der Deutschen sagen, Ehrlichkeit ist der wichtigste Wert. Man muss das aber sofort einschränken. Wahrscheinlich ist Ehrlichkeit nur so lange der wichtigste Wert, wie sie nichts kostet. Denn in dem Moment, wo Ehrlichkeit was kosten würde, da stellt man dann fest, wird es ein bisschen schwieriger mit der Ehrlichkeit. Also, morgen fängt ein neuer Chef bei Siemens an. Der alte musste gehen, weil, oder ist freiwillig gegangen, weil einige Leute in seiner Firma nicht ehrlich waren. Kann gut sein, dass er selber ehrlich war, dann war er jetzt der Dumme. Aber die anderen waren nicht ehrlich, weil sie mit Schmiergeldern getrickst haben. Man hat einen neuen Chef suchen müssen, bei dem keine Zweifel bestehen, dass er ehrlich ist. Und dann schauen wir mal, wie lange das hält. Aber es schaut ja schon erstmal gut aus. In Kürze fängt die Tour de France an. Und also wenn irgendwo gelogen wurde, dass sich die Balken biegen, dann wahrscheinlich im Radsport. Und jetzt gibt es so Teilgeständnisse, ja. Die Medien bereiten uns gerade darauf vor, dass wir vielleicht das erste tatsächlich umfassende radikale Geständnis kriegen, wo einer mal die ganze Geschichte erzählt. Vom Jörg Jaksche, den sieht man da unten. Der hat es zumindest beim Spiegel angekündigt und hat sich schon mit seinem Rechtsanwalt zusammengetan, damit er da heil wieder rauskommt. Aber beim Radsport war es ja genau die gleiche Geschichte. In dem Moment, wo ständig wieder neue Enthüllungen durchsickern und wo man merkt, Leute sind im Prinzip auch dann, wenn sie sagen, ich sage jetzt die Wahrheit, nur bereit, so viel Wahrheit zu sagen, wie sowieso jeder schon weiß. Und wenn dann im Wochenrhythmus immer neue Dopingfälle ans Licht kommen, dann kann man einfach nicht mehr glauben, dass überhaupt noch irgendein Radfahrer sauber sein soll. Und wieder ist der Ehrliche der Dumme. Weil die, die gelogen, die betrogen und geschummelt haben, alle anderen mit reingerissen haben. Aber jetzt sind wir keine Siemens-Vorstände und wir sind keine Radfahrer. Und damit, was betrifft uns das Thema eigentlich? Naja, es gibt noch so Zeug wie Steuern, Haftpflichtversicherungen, Schwarzarbeit. Also, nein, das ist ja nicht richtig Schwarzarbeit. Das sind so kleine Gefälligkeiten für die man dann mit anderen kleinen Gefälligkeiten beantwortet. Und ja, man muss ja nicht für alles eine Rechnung schreiben, oder? Der Staat, der kassiert sowieso überall ab und so weiter. Und dann betrifft es uns eben doch alle. Irgendwo werden wir damit konfrontiert oder wenigstens wird uns das mal angeboten, dass jemand sowas ohne Rechnung für uns macht. Wir haben auch schon heute den Begriff von der Notlüge gehört, aber ganz ehrlich, in dem Moment, wo wir lügen, ist doch jede Lüge irgendwie eine Notlüge für uns, weil wir uns in der Situation befinden, wo wir unter Druck sind und wo wir merken, es wäre jetzt unangenehm, die Wahrheit zu sagen und deswegen lügen wir ja. Also wir sind in einer gewissen Verlegenheit. Also gibt es eigentlich den Unterschied zwischen Notlügen und Lügen gar nicht, weil eben jede irgendwie eine ist. Ulrich Wickert hat so ein Buch geschrieben, Der Ehrliche ist der Dumme, von dem haben wir den Titel geklaut. Und der hat schon vor 10 Jahren eine Statistik zitiert, nachdem jeder vierte Deutsche seine Haftpflicht bescheißt. Und das heißt auf Deutsch, alle zahlen den Schaden, weil die Haftpflicht das ja nur auf alle Versicherten umlegt. Das heißt, wir könnten jetzt mal durchzählen bis 4. Und jeder vierte. Nein, das ist nur symbolisch, dann würden wir sehen, wie viele unter uns. Aber wahrscheinlich sind es eben alles nicht wir, wahrscheinlich sind es irgendwelche bösen Menschen da draußen, die die Haftpflicht prellen. Genau, aber also wir denken rein theoretisch, hypothetisch drüber nach, wie das wäre. Schlimmer als das ist nicht der finanzielle Schaden, ist das eigentlich Schlimme, sondern der Schaden, der bei dem, das ist jetzt ein schwieriger Begriff, sozialen Kapital entsteht, also dem Vertrauen oder dem Zusammenhalt von Menschen untereinander. In dieser Umfrage von Reader's Digest hat sich auch herausgestellt, dass die meisten Deutschen finden, Ehrlichkeit ist der wichtigste Wert, aber dass nicht mal die Hälfte der Deutschen überzeugt davon ist, dass die Deutschen ehrlich sind. Oder dass den anderen Deutschen Ehrlichkeit so wichtig ist. Man müsste jetzt sagen, naja, die sagen es doch, 74% sagen doch, Ehrlichkeit ist wichtig, aber das ist es eben, ne? Sagen ist eine Geschichte. In dem Moment, wo es was kostet, ehrlich zu sein, ist eine andere Geschichte. Und da ist das Vertrauen dann schon nicht mehr so groß. Die Schwierigkeit ist nur, wenn ich nicht mehr damit rechne, dass die meisten Leute ehrlich sind, ja, dann werde ich im Zweifelsfall möglicherweise auch nicht ehrlich sein. Die allergrößte Lüge, die alle anderen Lügen nach sich zieht, ist diese, das machen doch alle. Also jetzt, wo es um diese Korruptionsgeschichten ging, haben noch viele Leute gesagt, ich kann mich an x Gespräche erinnern, zum Teil auch mit Leuten hier von euch, die gesagt haben, naja, das in dem Geschäft geht es doch gar nicht anders, das muss man doch machen, das ist doch, jeder schmiert doch. Ne? In dem Moment, wo ich das sage, da habe ich fast gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie anders zu handeln. Interessanterweise ist das, ich nehme mal an, tatsächlich ernsthaft, doch Leute in großen Unternehmen sagen, es geht und wir müssen nicht um jeden Preis Geschäfte machen. Und die Kosten von faulen Geschäften sind langfristig viel höher, als wenn wir gleich sagen, wir machen keine Kompromisse. Aber diese sozusagen Lüge aller Lügen, das machen doch alle, alle betrügen die Versicherung. Alle mogeln bei den Steuern. Alle fahren ein bisschen, naja, okay. Muss ja nicht zu kleinlich werden. Aber es gibt ja noch andere Risiken und Nebenwirkungen. Also es wird nicht einfach nur Geld vernichtet und wir zahlen alle die Rechnung irgendwie davon. Oder es werden Arbeitsplätze vernichtet, weil eine Firma Riesenstrafen aufgebrummt bekommt, wenn sie Korruption gefördert hat. Wenn ich nicht ehrlich bin, dann lebe ich doch ständig mit der Angst vor Entdeckung. Es gibt da so eine Geschichte, die unter x Variationen rum erzählt wird. Mal war es ein kleiner Junge, mal war es ein berühmter Schriftsteller, der Briefe verschickt hat an beliebige Persönlichkeiten und da stand nur eine Zeile drin, es ist alles rausgekommen. Und dann, je nachdem, wie die Geschichte geht, haben manche Leute Selbstmord begangen oder sie haben das Land verlassen oder sonst irgendwas. Also so die Voraussetzung, die Denkvoraussetzung ist die, jeder hat irgendwo Leichen im Keller liegen und in dem Moment, wo er einen anonymen Brief bekommt, es ist alles herausgekommen, da bricht die Panik aus. Wenn das so ist, wenn wir alle unsere kleinen und großen unangenehmen Geheimnisse haben, dann leben wir mit der ständigen Angst vor Entdeckung und dann schlafen wir nicht gut oder wir kriegen Magengeschwüre oder sonst irgendwie was. Und dann, wenn unser Leben aus Lügengebäuden besteht, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, wo richtig gut gelogen wird, sind auch Partnerschaftsanzeigen. Man hat festgestellt, dass also in Männer sind in den Partnerschaftsbörsen im Internet und in den Anzeigen in den Zeitungen durchschnittlich viel größer als der Bundesdurchschnitt von Männern. Und Frauen sind alle viel schlanker. Das ist halt jeweils irgendwie wichtig, ne? Aber es ist einfach nicht plausibel, dass nur die schlanken Frauen über eine Anzeige Kontakt suchen und dass nur die großen Männer suchen. Die Wahrscheinlichkeit ist fast sogar umgekehrt. Ja. Gut, und dann kann es natürlich eine Enttäuschung geben, wenn man den das erste Mal sieht, aber die Hoffnung ist, dass in dem Moment, wo man sich sieht, die Sympathie zuschlägt und dann die Enttäuschung über die fehlenden Zentimeter oder die Kilos zu viel oder so dann keine Rolle spielt. Vielleicht geht ja die Rechnung auch auf. Aber wenn ich jemand bin, der es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, dann erwarte ich auch von den anderen, dass sie es tun. Und ich glaube, das ist der andere Grund, warum so viele Deutsche damit rechnen, dass sie beschissen werden, weil wir zwar sagen, Wahrheit oder Ehrlichkeit ist ein wichtiger Wert, aber uns auch nicht so 100% über den Weg trauen. Und die richtigen, dicken Lügner, die rechnen die ganze Zeit damit, belogen, betrogen und über den Tisch gezogen zu werden. Das heißt, irgendwo kommt's wieder zurück zu mir. Und nicht nur das, sondern meine Selbstachtung und mein Selbstwertgefühl leidet auch drunter. Wenn ich meine Integrität verloren habe, wenn meine größte Angst ist, die anderen könnten entdecken, wer ich wirklich bin oder was ich wirklich denke oder was ich wirklich getan habe, dann habe ich doch auch keinen Respekt mehr vor mir selber. Und schließlich, und auch das kennt man aus allen möglichen Konflikten, sowas wie Versöhnung unter Menschen gibt's nur dann, wenn man endlich mal die Wahrheit sagen kann. Wenn man die Dinge beim Namen nennen kann, dann kann man sie auch vergeben, dann kann man auch drüber reden. Aber Versöhnung gibt es so lange nicht, wie die Lügen aufrechterhalten werden. Versöhnung zwischen Deutschen und Juden war nur möglich, als Deutsche zugegeben haben, dass es halt 6 Millionen Juden waren, die wir umgebracht haben. Es wäre nie anders gegangen. Versöhnung in anderen Konfliktgebieten auf der Welt, aber auch Versöhnung zwischen ganz normalen Leuten, wie wir sind, geht nur, wenn wir ehrlich werden. Gut, jetzt haben wir das Problem. Die meisten von uns gehören zu den 74%, denen Ehrlichkeit wichtig ist. Wir gehören aber auch zu den Leuten, denen Ehrlichkeit ab und zu schwerfällt. Was können wir jetzt machen, damit es vielleicht ein bisschen einfacher wird? Wie können wir Ehrlichkeit lernen? Kann man das lernen? Ist es einfach noch ein bisschen mehr der moralische Zeigefinger? Braucht man noch ein bisschen mehr Ethikunterricht oder müssen wir uns einfach ein bisschen mehr so am Riemen reißen, dass das klappt? Ich weiß es nicht. Es wird ja immer wieder gesagt, wie wichtig Ehrlichkeit ist, aber das Reden alleine ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich glaube, wir können Ehrlichkeit lernen und das ist vielleicht der Beitrag, den wir heute Abend hier vor allem weitergeben wollen. Wenn wir verstehen, dass diese ganze Welt aus Beziehungen besteht, die nur dann funktionieren können, wenn Wahrheit die Grundlage davon ist. Jede Lüge zerstört nicht nur Vertrauen, sondern die zerstört den Zusammenhalt und sie zerstört letzten Endes Leben. All die wirklich bösen Sachen, die passieren, sind umgeben von einer ganzen Wolke von Lügen, die verschleiern, was da tatsächlich stattfindet. Überall, wo schlimme Verbrechen begangen werden, da wird es mit einem Schwall von Lügen verkleistert. Aber umgekehrt, wo gute Sachen passieren, da beruht es darauf, dass Leute ehrlich werden und sich die Wahrheit gönnen. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir von Anfang an eine Welt, die von Gott geschaffen worden ist, auf der Basis von Vertrauen, wo er Menschen schafft, von denen er hofft, dass sie ihm vertrauen, aber ihnen auch die Möglichkeit gegeben hat, ihm zu misstrauen. Und tatsächlich, das passiert. Und in dieser Art und Weise hat sich Gott verletzlich gemacht. Wir bezahlen viel Geld für unsere Sicherheit, um überprüfen zu können, ob wir belogen oder betrogen werden. Gott hat nicht viel in Sicherheit investiert, sondern er hat sich enttäuschen oder verletzen und vor den Kopf stellen lassen, vor den Kopf stoßen lassen. Aber es ist wichtig, weil wir mehr als moralische Prinzipien brauchen, weil wir ein Gegenüber brauchen, mit dem wir lernen können, ehrlich zu werden. Mit dem wir es schaffen können, in ein Gespräch zu kommen, wo wir die Wahrheit über uns erfahren oder anerkennen können. Wo wir einen Spiegel vorgehalten bekommen und trotzdem nicht abgelehnt werden. Und deswegen lesen wir in der Bibel nicht nur eine Geschichte von Gott und Menschen, die sich dadurch entfremden, dass Menschen Gott misstrauen, Und dass sie dann anfangen, einander zu misstrauen. Denn die nächste Geschichte ist ja schon gleich die, dass Menschen miteinander in Konflikt kommen. In dieser Geschichte vom Sündenfall im Paradies verstecken sich die Menschen vor Gott. Und die nächste Geschichte, die dann passiert, ist, dass sie die Schuld aufeinander schieben. Der Mann sagt, die Frau war schuld. Die Frau sagt, die Schlange war schuld. Und letzten Endes sagen alle miteinander, Gott war schuld, weil der Mann gesagt hat, die Frau, wer hat mir die eigentlich gegeben, Gott? Das warst doch du. Und so schieben wir die Schuld weg, weil wir sie nicht ertragen können. Weil wir Angst davor haben, wenn wir sie anerkennen, wer wir dann eigentlich noch sind. Und weil wir uns in dem Augenblick, wo wir diesen Zwiespalt erkennen, selber nicht mehr leiden können. Wie kommt man jetzt aus dieser verfahrenen Situation raus? Im Radsport wird gerade diskutiert, sowas wie eine Generalamnestie zu machen. Zu sagen, komm, all die Jungs haben gedopt. Wir wissen, es hat so gut wie jeder gedopt. Also machen wir hier einen klaren Schnitt. Und dann kann jeder Karten auf den Tisch legen. Wir machen rein den Tisch und dann geht es wieder weiter. Hoffentlich geht es und hoffentlich funktioniert es. Das war zumindest ein Plan. Ich glaube, im Augenblick ist er zu radikal, den will keiner durchziehen. Das Interessante ist, Gott hat einen ganz ähnlichen Plan. Der bietet uns genau das Gleiche an, sowas wie Generalamnestie. So dass nicht eine Lüge notwendig wird, um die letzte Lüge zu vertuschen oder zu beschönigen, sagt Gott, okay, ich kenne euch, ich weiß sowieso Bescheid. Die Sachen sind sowieso auf dem Tisch. Manchmal haben wir das ja gehört, Gott weiß alles. Und haben das als eine Drohung empfunden, so nach dem Motto, auch wenn es keiner gesehen hat, Gott hat's gesehen und er wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Ich habe mal eine andere Geschichte gelesen von von einer Gruppe. Ich glaube, es war irgendeine christliche Einrichtung. Und dann gab's beim Essen immer einen Nachtisch und der stand da auf einem Tisch und der war abgezählt. Und also jeder durfte sich einen nehmen, aber halt nur einen, ne? Und damit man nicht mehr als einen nimmt, stand ein Schild dabei, Gott sieht alles. Und dann hat jemand unter das Schild drunter geschrieben, aber er petzt nicht. Und ich glaube, genau das ist es. Das Erstaunliche an Gott ist, er sieht alles, aber er petzt nicht. Er ist nicht wild vor Zorn, sondern er sagt, okay, ich weiß es, du weißt, dass ich es weiß und das ist jetzt deine Chance. Jetzt kannst du es zugeben, weil es passiert ist sowieso nichts. Ich habe dir vorher gesagt, dass ich dir vergeben werde und dass ich dich immer noch mag und lieb habe und das ist deine Chance. Und ich glaube, das ist mehr als einfach nur ein moralisches Gesetz und noch ein Appell, sondern Gott sagt, hier, das ist der Ort, ein sicherer Ort, wo du lernen kannst, wahrhaftig zu werden. Und wenn das klappt, dann kannst du es nicht nur mit mir lernen, sondern auch mit anderen Menschen. Weil du auf einmal merkst, wie befreiend es ist, wenn man endlich mal die Wahrheit sagen kann, wenn man endlich mal die Dinge ans Licht bringen kann und dann merken, ich bin immer noch geliebt. Als unsere Kinder noch kleiner waren, hatte eins von denen, das heute nicht hier ist, von daher ist es ganz gut, kann ich es erzählen, so eine ganz lustige Angewohnheit. Wir sind ins Zimmer gekommen und haben irgendwo hinterm Sofa oder so einen kleinen Popo vorspitzen sehen. Kopf und so war weg. Und in dem Moment, wo ich den kleinen Po da irgendwie habe rausgucken sehen, habe ich schon geguckt, ist irgendwas kaputt? Ist irgendwas runtergefallen und so? Weil so, dieser Po, der da rausragt, der war sozusagen die Verkörperung des schlechten Gewissens. Hm? Irgendwas war schiefgegangen. Kind hatte ein schlechtes Gewissen. Und manchmal habe ich es gar nicht gesehen, manchmal habe ich es gesehen, aber es war immer wichtig, dann herzugehen, das Kind auf den Arm zu nehmen, den Schaden zu beseitigen, wenn es denn einer war. Und nachdem ja eh schon klar war, das Kind wusste, dass es nicht in Ordnung war, hat Schimpfen jetzt auch nicht mehr besonders viel Wert gehabt. Und vielleicht machen wir das mit Gott auch ab und zu so, dass er nur unser Hinterteil sieht, aber ich glaube, er wird lieber unser Gesicht sehen. Und heute Abend ist einfach eine Einladung an uns oder an euch alle, Gott euer Gesicht zu zeigen, da wo ihr vielleicht ihm, naja, sagen wir mal, den Rücken zugekehrt habt. Wenn schon nicht den verlängerten Rücken. Gott verwendet dieses Wissen, was er hat, nicht als Waffe gegen uns. Wir machen es ab und zu. Es gibt eine Form von Ehrlichkeit unter Menschen, die kann auch extrem unangenehm sein. Ne? So nach dem Motto, manche von euch vertragen die Wahrheit nicht. Und dann kann man Leuten die Wahrheit auf eine Art und Weise ins Gesicht sagen, die schlimmer ist als jede Lüge, weil sie sie fertig macht und weil sie sie verletzt. Ne? Manches, was in unseren Medien läuft, wo Journalisten sagen, wir sind der Wahrheit verpflichtet und deswegen müssen wir dieses oder jenes jetzt hier völlig überflüssigerweise breitlatschen, irgendwelche intimen Details, wo Menschen in ihrer Würde und in ihrer Persönlichkeit gedemütigt und vielleicht sogar zerstört werden. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott mit Wahrheit umgeht. Das ist auch nicht die Ehrlichkeit, die er von uns verlangt. Ehrlichkeit bedeutet, man muss nicht immer alles und möglichst drastisch sagen, so dass es richtig wehtut. Ehrlichkeit bedeutet, ich kann dem anderen die Wahrheit in Liebe sagen, so dass bei allem, was vielleicht auch schwierig oder schmerzhaft ist, der Grundton der bleibt, du bist angenommen. Und du als Person bist viel wichtiger als diese eine Sache, die du vielleicht versteckt oder verschwiegen oder beschönigt hast. Und dann wird das Leben auf einmal wieder leichter. Also wenn wir die Dinge, die wir verstecken wollten, ans Licht gebracht haben, wenn wir anfangen, ehrlich zu werden miteinander. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, wenn ihr redet, dann sollt ihr keine solchen Formeln verwenden wie ich schwöre. Ich habe mal versucht zu überlegen, wo ich in der letzten Zeit sowas wie Ehrenworte in den Nachrichten oder so gehört habe oder eidesstattliche Erklärungen und sonst was. Und wenn schon einer mit sowas ankommt, ne? Wir sind schon so misstrauisch geworden bei Politikern oder eben bei Sportlern oder so. Wenn man schon sowas bemühen muss, dann ist es schon immer ein ziemlich schlechtes Zeichen. Und oft genug waren solche Ehrenworte ja eben auch nicht so ganz wahrhaftig. Ne, jetzt keine Namen, aber viele von uns erinnern sich an den einen oder an den anderen Fall. Jesus sagt, sowas braucht ihr nicht. Ihr müsst auch nicht sagen, um mal ganz ehrlich zu sein oder so, sondern ihr sagt einfach immer ja oder nein. Und das ist gut. Nicht, dass ja oder nein schon wieder eine Formel ist, die uns automatisch glaubwürdiger macht, aber die Idee ist die, wenn ich einfach ehrlich bin und jedes Mal ohne Beteuerungen einfach die Dinge so sage, wie sie sind, dann baue ich sowas wie Glaubwürdigkeit auf. Dann bauen wir untereinander sowas wie Vertrauen auf. Dann kriegen wir das Misstrauen langsam aus unseren Gedanken und aus unseren Hinterköpfen raus. Und dann entsteht sowas wie eine verlässliche Beziehung unter uns. Und wenn wir das konsequent machen, dann auf einmal fangen wir wieder an zu glauben, dass wir, wenn wir ehrlich sind, nicht die Dummen sind, sondern die Schlauen. Dann fangen wir wieder an, ohne die Sorge zu leben, dass irgendwann Dinge über uns ans Licht kommen könnten, die all das zerstören würden, was wir versucht haben, ein Image aufzubauen. Dann fangen wir wieder an zu glauben, dass uns andere Menschen auch dann gerne haben und lieben könnten, wenn sie über uns Bescheid wüssten. Und ich kann mir nichts Entspannenderes und Heilsameres und Besseres für uns vorstellen. Wir haben jetzt ein Lied von der Band, das das auch nochmal ausdrückt. Und ich möchte euch einladen, dieses Lied mit zu lesen, also den Text haben wir hier auf dem Beamer, jetzt ist es dunkel genug, dass man ein bisschen was sieht davon. Das ist ein gesungenes Gebet und ich lade euch ein, das einfach mit zu beten, während es gesungen wird. Aber vorher würde ich gerne ein kurzes Gebet für uns oder mit uns allen sprechen. Herr, du siehst jeden einzelnen von uns. Und obwohl oder gerade weil du alles weißt über uns, obwohl dir nichts verborgen ist, hast du uns lieb. Egal wie viele große oder kleine unangenehme Geheimnisse wir mit uns rumtragen, was wir verstecken oder kaschieren möchten, wo wir uns schwer tun, ehrlich zu sein, du weißt es. Und bei dir finden wir einen sicheren Ort, die Wahrheit auszusprechen. Und uns selber ins Gesicht zu sehen und dir ins Gesicht zu schauen. Ich bitte dich, dass wir heute Abend die Ermutigung mit nach Hause nehmen, ehrlich zu sein, das zu wagen, uns darauf zu verlassen, dass du weißt, was du tust und dass, wenn du uns einlädst, dass unser Ja ein Ja und ein Nein ein Nein ist, dass es das Gute und das Richtige und das Beste für unser Leben ist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Ängste zu überwinden. Mutig zu werden und uns von dir in diese Freiheit reinführen zu lassen. Amen.